You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 175. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute eine ganz besondere Ausgabe, und zwar habe ich mal wieder jemanden live in Fleisch und Blut vor mir sitzen, hier in Berlin, bei mir zu Hause. Und zwar ist das mein Freund Nico Gorni, der extra hierher gekommen ist. Jetzt für ein paar Tage, der hat sonst nichts zu tun. Und wir leben jetzt hier 100% Basketball gerade. Hey Nico.
Hi Jonathan.
Ja, es ist witzig, mal so voreinander zu sitzen, oder? Wir haben schon Dutzende Podcasts zusammen wahrscheinlich aufgenommen über die letzten Jahre. Aber das war immer online, remote. Bis gestern angekommen. Wir haben sofort losgelegt und erstmal gezockt draußen, Streetball. Entsprechend fertig sind wir jetzt heute und brauchen noch erstmal einen Tag Regeneration auf unsere alten Tage. Morgen wird nochmal gezockt, noch mit zwei anderen Jungs dann. Aber hat ja gestern schon ganz gut angefangen, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Also ohne Witz, die nächsten Tage. Heute Nacht Spiel, Podcast, morgen Nacht Spiel, Podcast schreibe ich nicht mehr ganz. Morgen tagsüber Spielen, dazwischen 2K, also für Basketball ist auf jeden Fall gesorgt.
Auf jeden Fall, genau, 2K, 21 übrigens, habe ich mir auch direkt zum Release wieder geholt und haben jetzt auch schon angezockt. Also gestern haben wir erstmal schön nerdig stundenlang Roster angepasst und das hatte ich auch noch nie mit jemandem zusammen gemacht. Also ich weiß, dass du das auch machst, du bist auch ein alter Roster-Editor, jahrelang auf Foren rumgetrieben und über irgendwelche Attribute bis ins Detail abgenerdet, welche Spieler sollen was können bei 2K. Jetzt auch seit ein paar Jahren gibt es ja die Badges und da haben wir gestern dann auch stundenlang ein paar Teams zusammen bearbeitet und diskutiert, sollte der Spieler jetzt eine 86 haben bei Speed oder doch nur eine 83.
Es ist aber absolut essentiell, ob Anthony Davis jetzt bei Post Fadeaway eine 93 hat oder eine 92.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein ganz anderes Spielgefühl. Ja, auf jeden Fall haben wir das so lange gemacht, dass wir dann gar nicht mehr zum Zocken gekommen sind. Das haben wir jetzt heute tagsüber nachgeholt und haben jetzt einmal Lakers Nuggets vorgezockt, einmal schön 12 Minuten Viertel und einmal noch die anderen Conference Finals natürlich, Heat Celtics gezockt und schön gerecht aufgeteilt. Einmal habe ich gewonnen in den Lakers gegen die Nuggets. Jokic war zwar extrem gut, aber LeBron und Davis, ich glaube LeBron hatte über 40 und Davis irgendwie auch noch 37 Punkte oder so, ziemlich dominant und dann war das, ja, weiß nicht, schon ein kleiner Blowout, 15 Punkte oder sowas. 12 am Ende.
Ja, am Ende waren 12.
Ja, du hast noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Und dann das zweite Spiel hatte ich Miami und du die Celtics und ich habe Kemba nicht unter Kontrolle bekommen, vor allem Jason Tatum nicht unter Kontrolle bekommen. Was hat der aufgelegt? So 39, 7 und 5 oder sowas. Und bei mir, du hast zwar meine Guards auch nicht richtig verteidigen können. Dragic hatte 15 Punkte Viertel, dann Kendrick Nunn hat irgendwie 16 Punkte in 13 Minuten oder so. Den habe ich in der zweiten Halbzeit noch reingeworfen, aus mangelnden Alternativen, auch weil Hero und Duncan Robinson echt nicht gut waren. Dragic hat eine Pause gebraucht und dann mit dem ging auf einmal irgendwie alles. Aber von Butler kam zu wenig, einfach nicht der konstante Scorer und ich habe auch heute keine Jumper mit ihm genommen oder getroffen. Adebayo wäre auch noch mehr drin gewesen. Und so ist quasi die Prediction, unsere 2K-Prediction für die Conference Finals. Die Celtics gewinnen Spiel 2 und die Lakers gewinnen Spiel 1 gegen die Nuggets. Ja, was machen wir heute in dem Pod überhaupt? Es gab ja kein Spiel letzte Nacht. Wir wollten jetzt trotzdem was aufnehmen hier. Ich habe ja ein paar Fragen aufgehoben von der Answering Machine noch, von denen ich dachte, das ist ganz cool, die mit Nico zu besprechen. Und zwar gab es ja eine Frage zu den All-NBA-Teams. Die sind jetzt zwischenzeitlich bekannt gegeben worden. Das können wir ja dann ein bisschen mit unseren Tags abgleichen. Dann gab es noch eine Frage zu Jakob Poeltl. Da ist Nico natürlich auch kompetenter als ich. Als Spurs-Fan kann er ein bisschen mehr zu Poeltl sagen. Dann gab es noch eine Frage zur Zukunft der Houston Rockets. Da können wir noch kurz drüber sprechen. Und dann wollen wir natürlich auch die Nuggets-Lakers-Serie ein bisschen previewen. Ich habe jetzt hier im Pod ja noch nicht so viel drüber gesprochen. Nach Game 7, nach dem immer noch völlig schockierenden Sieg der Nuggets über die Clippers, hatte ich mit David zwar kurz drüber gesprochen und wir hatten da auch schon erste Bauchgefühl-Predictions abgegeben, aber das werden wir hier nachher noch ein bisschen, ja, im Detail reicher besprechen und uns da nochmal Gedanken drüber machen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen an. Und fangen wir doch erstmal mit den All-NBA-Teams an. Die Frage dazu war gewesen, ich hatte die, glaube ich, im letzten bei der Answering Machine vorgelesen.
Immer wieder gerne betone bei den All-NBA-Teams, es ist halt eine deutlich renommiertere Auszeichnung oder Anerkennung als so eine All-Star-Nominierung. Also ich finde, das bedeutet halt wirklich was und deshalb sollte man sich da auch tatsächlich Gedanken machen, weil es halt auch immerhin Einfluss auf die Gelder der Spieler haben kann. Und ich weiß nicht, All-Star ist da ein bisschen lamer.
Ja, es gibt auch einfach mehr All-Stars als All-NBA. Team-Spots. Ja. Es gibt nur 15, 3x5. All-Stars gibt es 2x12, dann manchmal noch plus Injury-Replacements. Mhm. Also können halt, was weiß ich, 25, 26 All-Stars sein. Also fast doppelt so viele, wie es jetzt All-NBA-Team-Spots gibt. Und bei All-Stars im Endeffekt sehe ich halt immer, okay, es ist Fan-Voting oder ein Game für die Fans. Es wird ja dann auch wirklich ein Spiel gespielt zwischen diesen beiden All-Star-Teams oder mit diesen 24 Spielern. Mittlerweile sind es ja nicht mehr die Conferences, sondern die Captains dürfen sich dann da aus diesem Spieler Pool die Teams zusammenstellen, dann gibt es ja auch wirklich ein Game, das sich Leute angucken oder auch nicht. Und All-NBA ist dann für mich noch ein bisschen abstrakter, weil es sind keine Teams, die so zusammen spielen werden. Es juckt auch keinen, wer dann da spielt. Es geht einfach nicht um irgendein Event, sondern halt einfach nur um Leistung zu honorieren.
Es sollten halt einfach die besten Spieler reingewählt werden. Und wenn man da so positionell nicht so eingeschränkt wäre, ich meine, es wurde ein bisschen aufgelockert jetzt mittlerweile, aber es finde ich trotzdem nach wie vor immer noch ein bisschen schwachsinnig. Ich fände halt sinnvoll, einfach die besten 15 Spieler der Saison zu prämieren und gut ist. Egal, und theoretisch können das auch alles Point Guard sein. Wenn es halt die 15 besten Spieler sind, sind es die 15 besten Spieler.
Ja, würde ich auch sagen. Also solange die Spieler so auf dem Feld auch zusammen spielen könnten, und das ist halt normalerweise, wenn du die 5 besten Spieler ins erste All-NBA-Team steckst, dann würden die ja wahrscheinlich jede andere 5 der Liga zerstören, auch wenn es jetzt von der Position nicht ganz so hundertprozentig zusammenpasst. Weil die meisten Superstars sind offensiv flexibel genug und defensiv können die auch meistens auch 1-2 Positionen noch hoch oder runter verteidigen. Von daher würde ich das auch immer ein bisschen flexibler sehen. Die Frage war gekommen von at Capital City Wiz. Ich lese sie jetzt nochmal vor. Weiß jetzt nicht, ob du das schon im Pod besprochen hattest, in Klammern, beziehungsweise ob die schon bekannt gegeben worden sind. Ja, sind sie jetzt mittlerweile. Aber mich würden deine All-NBA-Teams interessieren, ob Beal eventuell auch dabei ist. Klar, Frage kommt von einem Wizards-Fan. Und eventuell auch, wie du solche Leistungen im Verhältnis mit Teamerfolg einschätzt, in Klammern Thema Empty Stats, beziehungsweise Good Stats on a Bad Team. Das alte Thema. Und gerade im Zusammenhang mit Bradley Beal ist es dieses Jahr natürlich besonders spannend, weil er einer von, was ist jetzt, 2 Spieler insgesamt, drei Spieler, weil Lillard ja in der Bubble noch so abging, der hat dann noch genau 30,0 Punkte aufgelegt und Beal und Harden sind sonst die anderen beiden einzigen, die 30-Punkte-Marke geknackt haben. Und Beal hat 30 und 6 aufgelegt. Klar, Team war nicht in den Playoffs, deswegen muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Nico, wie haben denn dir jetzt die All-NBA-Teams, als die gestern bekannt gegeben wurden, so auf den ersten Blick gefallen? Ich sage jetzt gerade nochmal, das First Team war LeBron und Giannis und dann James Harden und Luka Doncic und Anthony Davis. Ja, erstmal First Team, hast du da irgendwas dran auszusetzen?
Also grundsätzlich haben mir eigentlich alle drei Teams gut gefallen. Also wenn ich jetzt mal so ein erstes Resümee ziehen müsste, würde ich sagen, ich bin grundsätzlich zufrieden damit. Es gibt halt da individuell 1-2 Änderungen, die ich für mich persönlich vornehmen würde, aber auch das sind dann stellenweise eher Nuancen. Also ich hatte jetzt in der im First Team sieht meins genauso aus, bis darauf, dass ich Luca nur im zweiten Team habe und Kawhi Leonard ins erste Team geschoben habe.
Ja, wieso hast du Luca nur ins zweite Team geschoben? Wolltest du Leonard unbedingt im ersten drin haben oder siehst du seine Leistung jetzt als gar nicht so First Team würdig an in dieser Saison?
Ist theoretisch First Team würdig, aber ich habe Kawhi in der Regular Season noch einen Ticken höher eingeschätzt, gerade weil er auch dann so kurz vor dem All-Star-Break angefangen hat, auch wieder richtig gute Defense zu spielen. Ich finde halt bei Luca vor allen Dingen auch dieses Jahr ist die Quote halt noch ein bisschen das Problem, also der Dreier ist halt nicht so wirklich gefallen. Und bei Kawhi war einfach von der Konstanz her noch ein bisschen verlässlicher, auch wenn er natürlich noch mal einen Ticken weniger gespielt hat als Luca, allerdings so geringfügig, dass ich das jetzt kein Argument finde in der Diskussion. Das ist aber sehr eng gewesen.
Sind 10% der Minuten, Kawhi halt weniger gespielt hat, wegen Load Management. Das ist ein kleiner Faktor für mich. Also ich bin sehr zufrieden mit dem First Team, das wäre genau meine Wahl gewesen, auch tatsächlich. Ich hatte ja auch hier bei Jeden Tag NBA immer wieder die Awards, Pots, da haben wir jetzt nicht explizit über All-NBA gesprochen, wenn ich mich gar nicht völlig täusche, vielleicht haben wir das einmal gemacht. Aber man kann es ja ein bisschen aus den Argumenten, die ich damals vorgebracht habe, ableiten. Luka Doncic und James Harden waren für mich die Offensive Players of the Year Kandidaten. Mhm. Award gibt's so nicht, aber ich finde es halt immer spannend, darüber nachzudenken, wenn es einen Defensive Player gibt. Wer sind so die dominantesten Offensivspieler und unterscheidet sich das auch irgendwie vom MVP? Und diese Saison war es halt so. Also ich finde halt Harden und Doncic offensiv nochmal eine ganze Ecke dominanter als ein Antetokounmpo, also in der Regular Season. Jetzt in den Playoffs muss man ja sagen, dass weder Giannis noch Harden offensiv so richtig dominant waren oder so agiert haben, dass sie ihr Team dann halt weiter als die zweite Runde bringen konnten. Doncic fand ich da fast nochmal eine Ecke,
Postseason
dominanter. Also genau, also er hat einfach mehr gemacht und sich mehr durchgesetzt, um es mal ganz simpel auszudrücken. Aber das ist ein Regular Season Award oder diese Teams sind Regular Season Ehrungen und man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass explizit die Bubble Games, also die Seeding Games in Orlando, da nicht mehr mit reingezählt wurden und das dass die Votes schon davor abgegeben werden mussten. Als ich das mitbekommen habe, ich auch gedacht, also die Awards kannst du dann doch eigentlich auch wieder so halbwegs vergessen, weil es sind doch noch 8 Spiele zu spielen. Ich verstehe es aus der Warte, dass man sagt, das wäre wahrscheinlich Recency Bias hoch 100 gewesen, dass einfach diese 8 Spiele dann so viel schwerer gewogen hätten bei den meisten abstimmenden Journalisten.
Lillard und Konsorten wären das wahrscheinlich.
Ja, Lillard, auch Booker hätte es einen Boost gegeben. Aber trotzdem, also man hätte einfach nochmal eine Memo rausschicken müssen, hey, denk mal dran, dass es schon 60 Spiele gab hier vor der Bubble oder über 60 Spiele, die müssen auch irgendwie zählen, aber die offizielle Begründung war ja, dass die Spieler der 8 Teams, die jetzt nicht mehr dabei waren, dann keine Chance mehr haben, einen Eindruck zu hinterlassen, aber ganz ehrlich, welche Spieler hat das jetzt betroffen? Vielleicht ein paar in den All-Rookie-Teams, aber hier All-NBA waren ja sogar alle Kandidaten dabei, also
ja, stimmt.
Selbst ein Bradley Beal war dabei, ein Devin Booker war dabei, also total schwachsinnig in meinen Augen, aber ja, wenn man selbst nur die Pre-Corona-Break-Spiele mit einbezieht, dann gehe ich trotzdem total konform damit mit diesen 5 Spielern. Doncic und Harden, wie gesagt, waren meine Top-2-Kandidaten für Offensive Player of the Year. Giannis als MVP-Kandidaten mit LeBron halt klar deutlich dahinter, aber halt Zweiter im MVP-Rennen dieses Jahr sind noch die beiden Spieler, die einstimmig ins All-NBA-Team gewählt wurden. Völlig zu Recht. Und Anthony Davis dann als fünfter Spieler und Big Man hier noch im All-NBA-First-Team. Da kann man auch nichts dagegen sagen. Also er war auch ein würdiger Defensive Player of the Year-Kandidat. Die Lakers als bestes Team im Westen können da auch gerne 2 Kandidaten im First-Team stellen. Also habe ich auch überhaupt kein Problem mit.
Und was denn in dem Kontext, wenn du sagst, die besten Offensivspieler der Saison, Harden und Luka. Wie würdest du denn da zum Beispiel dann so ein Beal jetzt einordnen?
Ja, es ist halt dann, das ist halt immer diese Frage, super individuelle Zahlen und Beal ist ja auch effizient. Also empty Stats oder good Stats on a bad Team ist für mich halt nur ein Argument, wenn der Spieler krasse Volume Stats hat, also 30 und 6 sind ja auch erstmal nur Volumen Stats, aber Beal war ja auch ziemlich effizient, also ich schaue das gleich nochmal nebenher. Aber solange der Spieler effizient scored und somit seinem Team halt auch ganz klar hilft, bei so einer riesen Usage dann auch noch effizient zu scoren, das hilft ja dem Team in jedem Fall. Also er hat ein 113er Offensivrating, True Shooting von 58%. Also da kann man wirklich nichts sagen.
Ja, das Team hat auch besser gemacht, ne? Also das ist halt auch, finde ich, nicht der Fall. Das Team war halt einfach extrem schlecht. So, und da, das kann man ihm halt nicht anlassen. Also ich finde tatsächlich, dass...
Ja, defensiv waren die halt vor allem richtig schlecht.
Ja.
Und das ist halt, da hat er dann auch nicht die Rolle. Er hat dieses Jahr zwar nicht so gut verteidigt, bei der Last aber andererseits auch irgendwie verständlich und als relativ kleiner Guard hat er eh nicht so den Impact defensiv.
Du musst halt vorne alles machen.
Ja. Und die Wizards waren ja auch als Team waren die ja ligaweit ziemlich gut dabei, was das Offensivrating angeht. Also vor allem zu Beginn der Saison kann ich mich erinnern, waren die da immer irgendwie in Top 5 vertreten. Mhm. Ich schaue gerade nochmal, wo sie jetzt am Ende der Saison standen. Ja, da sind sie dann schon ziemlich abgefallen. Platz 15. Und das ist halt auch der Unterschied zu den Mavs und auch Rockets. Ja, die Mavs hatten halt die beste, effizienteste Offense der Liga. Ja. Deswegen kann man jetzt Doncic mit Beal meiner Meinung nach nicht so richtig vergleichen. Und Harden, die Rockets immer noch die 6. effizienteste Offense. Also ja, über das dritte Team können wir nachher noch sprechen. First Team passt aus meiner Sicht. Kawhi ist super. Normalerweise wäre das auch eine First-Team-Leistung, aber ich würde halt die Leistung der anderen ein Stück weit über mir sehen, auch weil er halt ein bisschen weniger gezockt hat. Das ist dann vielleicht hier das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt.
Also wenn er mit Luca gleich aufhört von der Spielzeit, könntest du dir auch vorstellen, theoretisch auch Kawhi zu nehmen?
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, schon. Ich habe gesehen, dass sich viele echauffiert haben, dass Jokic nicht im ersten Team gelandet ist, statt Davis.
Ist auf jeden Fall eng, aber ich fand Jokic Start einfach zu schwach. Hat er irgendwann halt extrem aufgedreht, also dann auch wieder ganz klar auf MVP-Niveau gespielt, auch wenn man jetzt die Bubble und gerade jetzt die Playoffs ausklammert, war das wieder MVP-Niveau Richtung Ende und ich finde auch, dass man ihn in der Theorie nehmen könnte in der Starting Five. Ich finde aber eben aufgrund des nicht so beeindruckenden Starts von ihm, finde ich es absolut gerechtfertigt, Davis über ihm zu sehen.
Ja, stimmt, der kam ja richtig mies in die Saison, war total out of shape und so.
Ja.
Das ist halt, ja, was man leicht vergisst jetzt schon, gerade unter dem Recency-Bias. Und ja, die Playoffs spielen keine Rolle. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass er nur im zweiten Team ja immerhin gelandet ist. Er hatte auch deutlich weniger Total Points jetzt als Anthony Davis. Das war nicht mal knapp. Also auch Leonard hat 44 Punkte weniger, 372 Total Voting Points bekommen und Doncic 416. Und auch deutlich weniger First Team Votes. Doncic 59 und Kawhi Leonard 39.
Oh, okay.
Also Leonard schon ist dann der sechste Mann quasi und hat auch die meisten Punkte und Votes im Second Team. Dann kommt Jokic. Dann sind Lillard und Paul als Guards im Second Team und dann kommt noch Pascal Siakam, der sich da relativ knapp gegen Jason Tatum durchsetzen konnte. Er hat 4 Second Team Votes mehr als Tatum. 1 First Team Vote, Tatum kein. Und so insgesamt 15 Voting Points mehr als Tatum, der dann im Third Team gelandet ist. Im Third Team außerdem Butler, Gobert und dann Ben Simmons und Westbrook. Noch. Die haben wirklich sehr viel weniger Punkte als alle anderen in den All-NBA-Teams, aber haben es da eben dann beide noch als Guards reingeschafft. Also Beal ist nicht drin, Middleton ist nicht drin, Booker ist nicht drin,
Lowry.
Embiid ist nicht drin, Lowry ist nicht drin, alles Kandidaten, die man hätte noch drin sehen können. Ja, Second Team, kurz, also du hättest hier Doncic drin statt Leonard.
Ja.
Ansonsten finde ich das Second Team in Ordnung. Ich hätte, glaube ich, Jason Tatum übers Jakam drin gehabt.
Ja, glaube ich auch.
Ist vielleicht jetzt auch Recency Bias wegen der Playoffs, aber Tatum hat halt schon auch eine verdammt starke Regular Season gespielt. Eben. Der hatte halt seine Phasen, hat er auch wieder eine schwächere Phase dann gehabt, Mitte der Saison. Und
aber eben auch eine mehr oder weniger MVP-Phase. Ne? Also er ist halt für, 10 Spiele oder so, halt so aufgedreht. Der kann halt Offense generieren, da kommt Siakam einfach nicht rein. Auch nicht in Topform. Und bei Siakam fand ich das Problem, er ist halt furios gestartet, eigentlich das umgekehrte Spiel von Jokic eben. Super gestartet, auch wo man dachte, wow, erste Option bei einem Contender, nicht schlecht. Dann kam die Verletzung und dann hat halt auch schon ziemlich stark abgebaut.
Ja, das stimmt, das vergisst man auch leicht. Ja, ich denke auch, wenn ich jetzt sagen müsste, Stand heute, wer der bessere Spieler ist, ist es schon Jason Tatum als Siakam und vielleicht sollte man im Zweifel dann das entscheiden lassen, auch wenn Siakam natürlich eine super Regular Season aufgelegt hat, 23 Punkte, 7 Rebounds, 107er Offensivrating ist halt eigentlich unterdurchschnittlich effizient, das ist ein Wermutstropfen und wie du auch schon gesagt hast, er wurde halt auch im Verlauf der Saison dann immer schlechter.
Die Defense haben beide,
genau, also Siakam hatte, im Februar war nochmal starker, das waren nur 10 Spiele und ansonsten hatte er immer ein Offensivrating von 108 oder schlechter gehabt, also im Oktober 5 Spiele war gut, im Februar war 10 Spiele gut und sonst war immer relativ ineffizient. Also er hatte natürlich eine größere Rolle, deswegen sind die totalen Stats auch besser und das hat er ja unterm Strich auch gut gemacht und sich nochmal gut weiterentwickelt, war ja auch zu Recht nochmal ein Kandidat für den Most Improved Player. Aber unterm Strich würde ich auch hier eher zu Tatum tendieren. Ansonsten geht das Second Team klar, oder?
Ja, absolut. Ich finde finde super, dass Paul geschafft hat in den Second Team und auch voll absolut verdient, 100% verdient. Da sehe ich ihn wirklich gerne, wie der Jokic AD, die Situation ist halt mehr oder weniger ein Coinflip, also es ist halt wirklich eng, finde ich. Also ich finde, man kann Jokic durchaus ins erste Team packen. Hätte ich nicht getan, also habe ich auch nicht. Aber es ist absolut möglich. Ansonsten finde ich, passt das Team super.
Ja, sehe ich auch so. Lillard, auch völlig verdient im Second Team. Wenn die Bubble Games gezählt hätten, dann hätte er wahrscheinlich noch ein Case als First Team gehabt.
Nee, dafür ist mir der Teamerfolg nicht groß genug gewesen. So knapp in die Playoffs.
Ja, es war schon sehr knapp, aber...
Ja, ich meine, es war unglaubliche Leistung, keine Frage,
Ja, Second Team auf jeden Fall voll verdient.
Ja.
Und ich sehe ihn auch unterm Strich ein Level unter Doncic und Harden und schon also mit Paul, der natürlich ein ganz anderes Game hat, aber auch eine super Regular Season gezockt hat. Passt es dann hier im Second Team? Dann bleibt das Third Team. Da haben wir jetzt beide Siakam drin statt Tatum im Prinzip, oder?
Mhm.
Und dann Butler, passt.
Ja.
Ja. Adebayo wäre natürlich auch noch Kandidat, ne?
Bam ist ein Kandidat, und sonst alle, die du ihm aufgezählt hast. Embiid fällt eigentlich raus wegen den Minuten. Also irgendwann mache ich halt einen Hardcut und der ist da drunter.
Also der hat nur 1500 Minuten und die anderen Klammern haben alle so um die 2000, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Da fällt er dann schon sehr ab. Also ich finde ihn spielerisch, hat er mehr Impact als Ben Simmons. Ja. Und Ben Simmons hat sie jetzt eben geschafft, aber ja, es liegt an den Minuten. Simmons war zwar auch verletzt gegen Ende der Saison. Und Gobert,
ja.
Kann man hier halt schon auch reinstellen. Ja, ne? Ist halt auch legitimer Defensive Player of the Year Anwärter gewesen. Mittlerweile auch offensiv. Nicht zu verachten auf jeden Fall als Threat im Pick and Roll. Ja, Westbrook hätte ich nicht drin gehabt. Dafür war der Saisonstart viel zu schlecht.
Ja.
Klar, Bubble Games haben nicht mehr, Playoffs haben vor allem nicht mehr gezählt. Bubble hat er ja auch verletzt ausgesetzt. Und das war aber halt schon ein ziemlich kurzer Stretch dazwischen Trade Deadline und Corona Break.
Der war super, keine Frage. Ja. Auf jeden Fall. Aber deshalb kann man halt den Rest der Saison nicht ausblenden. Und da war halt teilweise einfach nur katastrophal ineffizient, kann man nicht anders sagen.
Ne? Ja, ich hatte ihn ja zu Beginn der Saison noch bei den Award Podcasts als Least Valuable Player drin. War natürlich auch kontrovers. Ja, das kommt dann immer auf die Definition an. Es gibt natürlich Spieler, die sehr viel weniger wertvoll sind, in Anführungsstrichen, als ein Russell Westbrook, weil er natürlich die Defense immer noch krass auf ihn reagiert in Transition immer noch ein Terror ist und die Defense muss helfen, wenn er in die Zone kommt, weil sonst finisht er und so weiter. Aber in seiner Rolle, die er da zu Beginn der Saison hatte, war einfach nicht gut und unterm Strich hat er jetzt halt trotzdem noch eine ineffiziente Saison gehabt. Ja, dafür war der gute Stretch dann nicht lang genug, um das wieder auszugleichen. 106er Offensivrating ist auch im Karrierevergleich einfach unterdurchschnittlich für Russell Westbrook.
Keine gute Defense und
Irgendwann hat er immer aufgehört, Dreier zu nehmen, weil er hatte diese Saison mit 26% auch die schlechteste Quote seiner Karriere gehabt, also 25,8 sogar. True Shooting von 53,6. Also das ist halt einfach die Story bei ihm jetzt diese Saison. Er war unter Strich einfach zu ineffizient. Er hatte zwei extreme Phasen, eine, die extrem schlecht war, eine, die extrem gut war und die gute war nicht lang genug für mich, um ihn letztendlich hier in All-NBA-Team noch reinzustellen.
Ja, und da gab es ja die Twitter-Debatte mit ihm und Middleton, weil ESPN dieses Ranking rausgehauen hat, wo Middleton halt höher gerankt war als Russell Westbrook. Ich finde es halt, man kann problemlos für Middleton als bessere Saison argumentieren. Also das finde ich jetzt halt eben der Punkt, hat halt nun mal 50, 40, 90 fast geknackt. Der zweitbeste Spieler des besten Regular-Season-Teams der Saison. Und da ist halt wirklich eben der Punkt, Middleton ist kein besserer Basketballer als Russell Westbrook. Den Schritt würde ich nicht gehen.
Kommt auf die Rolle an.
Kommt auf die Rolle an, finde ich. Okay, ja gut. Doch, ja, kommt auf die Rolle an. Als Star nicht.
Middleton
also als erste Option, no way.
Ich glaube, dass Middleton in dieser Saison in seiner Rolle mehr zu Siegen beigetragen hat als Russell Westbrook in seiner.
Sogar garantiert, würde ich sagen. Aber wäre Middleton eine bessere erste Option? Wahrscheinlich nicht.
Nee,
das wäre nicht. Russell eine bessere, wäre Westbrook eine bessere Option neben Giannis? Wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Middleton 21-6-4 über die Saison, knapp an den 50-40-90 gescheitert, hatte ich ja im Pod auch schon drüber gesprochen, dass es Quatsch ist, weil wenn er ein paar Dreier mehr nimmt, dann ist er halt irgendwann unter 50% aus dem Feld, weil er halt nur 41,5 trifft, von hinter der Dreierlinie. Nee, aber super starke Regular Season gehabt, die Bucks als Team, Offensivrating von 118.
Ja. Guter Verteidiger.
Solider Verteidiger. Die Playoffs zählen hier nicht rein, weil sonst hätte Westbrook hier garantiert auch nichts in diesen All-NBA-Team verloren gehabt. Und ich hätte hier Middleton auf jeden Fall über Westbrook in die All-NBA-Teams geholt. Bleibt Simmons bei dir drin oder würdest du dann eher noch ein Beal reinholen? Ich denke, wenn die Bubble Games gezählt hätten, wäre Booker ziemlich sicher hier drin gelandet. Also auch Leute, die ein Vote haben, wie Zach Lowe hat auch gesagt, er hat schon mit dem Gedanken gespielt, aber die Suns waren halt auch einfach in der Saison bis zu den Bubble Games zu schlecht. Also dass sie überhaupt dann noch, also sie hatten ja nicht mal sie konnten ja nicht mal in die Playoffs anziehen, obwohl sie alle Bubble Games gewonnen haben. Das sagt eigentlich alles darüber aus, wie schlecht sie davor waren. Aufgrund von Verletzungen und Aiden-Suspendierung und also da kam einfach alles Mögliche zusammen, dass das nicht die beste Saison war und deswegen ist es okay für mich, dass Booker nicht hier drin ist, unter diesen Voraussetzungen oder unter diesen Regeln halt, dass die Bubble Games nicht zählen, was Quatsch finde, aber gut. Hättest du irgendjemand anderen noch reingeholt, außer Middleton statt Westbrook und dafür irgendjemand hier noch rausgekickt?
Also ich könnte mir vorstellen, Simmons rauszukicken, für Lowry tatsächlich.
Oh, okay.
Also es könnte sein, dass da jetzt so ein bisschen Recency Bias mit reinschwingt, weil der Zeit auch wirklich echt starke Playoffs nochmal gespielt hat.
Ja, und Simmons gar nicht.
Gar nicht, genau. Aber auch die Diskussion gab es ja auf Twitter und ich bin mir halt nicht so sicher, ob Siakam der beste Spieler Raptors ist. Ich glaube nämlich, das ist Lowry. Und das Team war mit Kawhi im letzten Jahr Champion, keine Frage. Und die haben auch wahnsinnig gut performt. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass sie so gut performen in der Regular Season ohne Kawhi. Also, dass sie gut sind und locker in die Playoffs kommen, absolut. Aber nicht in dieser Form. Und ich finde halt, dass Lowry da, glaube ich, der entscheidende Faktor war auch diese diese Saison wieder. Und das würde ich halt gerne primieren.
In der Regular Season aber auch, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube in den Playoffs ganz klar. Also ja, in den Playoffs war Lowry eine Klasse besser als Siakam oder zwei. Das ist nicht mehr die Frage jetzt. Aber ja, ist halt ein Regular Season Award. Und
aber knapp war es auf jeden Fall, auch in der Regular Season, finde ich.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein Case. Ja, ich denke, ich kann Beal nicht reinnehmen. Das Team ist doch schlecht gewesen. Ja, wenn ich Booker nicht einnehme aus diesem Grund, dann kann ich Beal auch nicht reinnehmen. Beal noch eine Ecke krassere Stats. Musste auch offensiv einfach noch ein bisschen mehr machen, als Booker jetzt zum Glück bei den Suns machen musste. Ja, ich hätte gerne Adebayo irgendwie noch reingenommen. Andererseits hatten die Heat auch eine eher inkonstante Regular Season. Da darf man sich jetzt auch nicht von den Bubble Games blenden lassen, in denen die Heat auf einmal eine Klasse besser spielen, einfach als sie noch in der Regular Season.
So gut waren sie nicht, fairerweise sagen.
Also, ja, ist wirklich so.
War jetzt nicht gerade ein Überteam in der Regular Season. War sehr fluky.
Und Ben Simmons hat halt schon eine starke Regular Season gespielt. Ja. Das darf man nicht vergessen. Die Sixers waren als Team zwar auch enttäuschend schon in der Regular Season, aber ja, dann doch irgendwie so ungefähr auf einem Niveau mit den Heat noch. Mhm. Und dann den Heat irgendwie zwei All-NBA-Spieler zu geben und dann den Sixers zum Beispiel jetzt ihren wieder rauszukicken, weiß ich nicht. Ja. Simmons 16, 8 und 8 aufgelegt. League Leader in Steals auch, sehe ich gerade. Also
er ist auf keinen Fall unverdient.
Sind alles keine Totschlagargumente natürlich. 116er Offensivrating. Also hat sich auch ohne einen Dreier weiterhin, ja, da gab es ja vor der Saison noch ganz großen Hype, als er dann in der Preseason irgendwie drei genommen hat. Was hat er jetzt gemacht in der Regular Season? 2 von 7.
Ja, hey.
Ja, 2 Treffer, hey. Ja.
Verbesserung zum letzten Jahr, würde ich sagen.
Da war er 0 von 6. Ja. Das ist, weiß ich nicht, ein
nächstes Jahr schlechtes 3
Spiel.
Von 9.
Das, was, ja, genau, was er dann in der Regular Season macht, das ist halt irgendwie ein schlechtes Spiel von LeBron oder so. Von ein Spiel. Ja. Ja, ob das nochmal besser wird. Aber ja, in der Regular Season, ich denke, kann man die Leistung vertreten. Die Nominierung noch vertreten hier, die Wahl ins All-NBA 13. Gut, ich denke, dann war das auch schon sehr ausführlich hier zu dieser Frage. Machen wir kurz die Jakob Pördl-Frage. @mweb89 hatte gefragt, die Zukunft von Jakob Pördl ist noch ungewiss. Was wäre deiner Meinung nach die beste Option für ihn? Bleiben, wenn weiterziehen, was wäre der beste Fit? Ich würde ihn ja gern als Center-Alternative zu Theis bei den Celtics sehen. Was hältst du davon? Und ich reiche die Frage mal direkt endlich weiter als Spurs-Fan.
Ich mach's mal kurz und knapp. Bitte bleibe. Also ich würde Pöltl sehr gerne halten. Gehört für mich auf jeden Fall zu den guten Teilen des jungen Corps, den man mittlerweile halt vorfinden kann, die ja auch in der Bubble durchaus nochmal für Furore sorgen konnten, stellenweise. Ich würde Pöltl ein solides Startergehalt zahlen. Also das hätte er sich verdient. Ich glaube, er ist bei einem Contender ein sehr guter Backup. Ich weiß nicht, ob es dann da tatsächlich für einen Starter reichen könnte. Finde ihn aber für dieses Team tatsächlich auch gerade defensiv so wichtig, dass ich ihm die 1-2 Millionen im Jahr vielleicht mehr dann hinlegen würde aus Sicht der Spurs.
Echt? Ich weiß nicht. Ich denke halt, damit man so einen Spielertyp wie Pörtl spielen lassen kann, also er kann nicht werfen, müssen wir einfach nochmal sagen. Also auch Theis ist jetzt nicht der Supershooter, aber der kann mal einen Dreier einstreuen. Ja. Die Defense ignoriert ihn zwar weitestgehend trotzdem, weil das meistens immer noch die schlechteste Option ist für die Celtics. Also ich finde, eine schlechtere Option jetzt Theis einen offenen Dreier zu geben als jedem der anderen Spieler, wenn die drauf, also wenn Tatum, Walker, Brown, Smart zum Beispiel mit ihm drauf sind oder auch Hayward dann, wenn er wieder zurückkommt, will man natürlich lieber jeden anderen zumachen als jetzt einen Daniel Theis. Aber Pörtl ist halt gar kein Threat von hinter der Dreierlinie und weiß nicht, wie gut ist er gegen Außenspieler oder kann er mal switchen oder mal vor
den
Ball?
Das kann er auf jeden Fall. Es bleibt halt, wenn man kann es wieder runterbrechen, eigentlich sollte man Bigs halt heutzutage nicht mehr wirklich viel Geld
bezahlen. Das ist das Ding. Also zumindest welche, die nicht schießen können.
Ja.
Defensiv kann er jetzt nicht abused werden, das ist dann schon mal cool, aber es ist halt ein Skillset, denke ich, das, wo der Replacement Value, wie man so schön sagt, das, also den kriegt man halt günstig, das kann man günstig ersetzen, sag ich jetzt mal.
Sonst immer ein Jared Allen, wenn man Pörtl nicht mehr bekommt. Oder gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz super der Vergleich, aber
einen guten Defensivcenter, der nicht werfen kann, kriegst du immer.
Ja.
Entweder per Trade für einen Second Rounder oder so, oder halt auf dem Free Agent Markt.
Sieht man jetzt in den Conference Finals auch wieder. Also wo sind da die teuren Center? Ich sehe keinen.
Nee, man sieht keinen. Also die noch da sind und spielen, da kommen wir nachher noch dazu. Sie und JaVale McGee oder so, die verdienen sehr wenig an Dwight Howard, Minimum.
Ja.
Und das ist ja im Prinzip so das Skillset. Plumlee bei den Nuggets noch, der eigentlich auch eher zu viele Minuten bekommt. Und im Osten gibt es solche Spielertypen fast gar nicht mehr. Also
ja, und Jokic ist halt ein krasser Outlier.
Ja, genau. Also das ist ja dann also die offensiv versierten Bigs, die gibt es ja schon noch, aber ich suche jetzt gerade eher nach dem Spielertyp Pörtl.
Ja.
Robert Williams bei den Celtics irgendwie noch, aber der bringt halt nochmal athletisch eine andere Dimension rein. Der bringt halt auch das vertikale Spacing und so.
Finde ich aber auch schon besser als Howard McGee und Williams als
Stephen. Pödle. Ja, aber es ist so
halt aber
so
dieser Spieler. Halt marginal den, und dafür dann viel Geld zahlen.
Ja, ist halt die Frage, kriegt er dann mehr als 20 Minuten in den Playoffs, wenn er irgendwo bei so einem Team spielt? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Und wie jung ist er?
Ich glaube, ich mag ihn halt auch einfach ein bisschen zu sehr.
Ja, fast 25, jetzt im Oktober wieder 25, also jetzt auch nicht mehr gerade 21 oder so, wo man jetzt auch mega die Luft nach oben sehen kann. Er macht 6-6 in der Regular Season knapp im Schnitt, 1,4 Blocks. Ist effizient in dem, was er tut. In wie viele Minuten spielt er? Ja, 18 Minuten in der Regular Season schon. Das würde in den Playoffs wahrscheinlich, würde es noch
eher runtergehen. Startheld habe ich mich, glaube ich, weit aus dem Fenster gelehnt, direkt zu Beginn.
Ja, darauf ist ein bisschen viel Sympathie, ein bisschen hinaus. Also was ist
geschwommen.
Die Frage ist halt auch, was ist ein Startergehalt für ein Center? Also
bei diesem Team auch, wohl bemerkt.
Bei den Spurs? Ja, also ich denke, 15 Millionen im Jahr sollte niemals wert sein. Nein. Mir würde schon 10, wäre mir schon irgendwie ein bisschen unwohl. Ich denke, unter 10 sollte...
Ja, 25, 3 oder sowas.
Ja, das kann man auf jeden Fall, denke ich auch. Ja. Das wäre in Ordnung. Und bei den Spurs ist ja halt auch das Ding, wenn du halt schon ihn als Non-Shooter drauf hast, dann hast du noch Murray.
Nein, da bin ich mal nicht. Will ich schon wieder über das Non-Shooting der Spurs reden.
Aber tut mir leid, aber...
Cal Johnson und Derek White sind jetzt dabei, ne? Also Derek White ist halt aber richtig aufgeblüht als Shooter.
Das stimmt. Da muss man halt hoffen, dass er das halten kann. Und auch Calvin Johnson, das ist ja noch keine Sample Size bei ihm. Und DeRozan steigt jetzt nicht aus dem Vertrag aus, ne? Der bleibt wohl. Aldridge ist auch noch da. Also in einem Team, wenn er halt mit 4 Shootern dasteht, so wie jetzt halt Theis bei den Celtics, dann ist das nochmal was anderes.
Ja.
Aber an seiner Stelle würde ich auf jeden Fall in San Antonio bleiben, solange zumindest Pop auch noch da ist und so. Fall. Also es gibt eigentlich keine bessere Franchise, um zu wachsen und zu lernen.
Auch als so ein Spielertyp. Duncan da schadet auch nicht wahrscheinlich. Das ist alles...
Stimmt, genau. Tim Duncan ist ja auch da als Coach. Er bekommt seine Spielzeit, er hat seine Rolle, er verbessert sich. Also ich denke, wenn er jetzt zu irgendeiner Franchise geht, die Capspace hat und ihm dann irgendwie 10 Millionen im Jahr zahlt und dann kann er da vielleicht 25 Minuten spielen oder so. Ich weiß nicht, ob ihn das persönlich so viel weiterbringt.
Weiß ich auch. So würde ich ihn auch nicht einschätzen. Ich glaube auch, dass er sich sehr wohl fühlt da in der aktuellen Situation.
Und als Starter bei einem Playoff-Team, glaube ich, reicht es halt einfach nicht.
Ja,
Also da müsste schon alles perfekt zusammenkommen. Ja. Und die Celtics sind halt mit Theis auch einfach besser beraten als mit Pödel, denke ich.
Ja, glaube ich auch.
Wenn die Non-Shooting Big haben wollen, dann haben die noch Robert Williams in der Hinterhand, der noch jung und talentiert ist.
Oder Taco.
Taco, genau. Den du vorhin spielen lassen hast bei 2K, was ich nicht verstanden habe. Aber gut.
Wer siegt, hat recht. Ne?
Stimmt, hat mir leider nichts gebracht. Gut, schnell zur nächsten Frage. Und zwar Zukunft der Rockets. Erstmal vielleicht in einem Satz zusammengefasst. Denkst du, bei den Rockets wird sich großartig was ändern jetzt für die nächste Saison? Glaube ich auch nicht.
Maury bleibt da.
Ja, sowieso. Der hat ja auch noch ewig Vertrag. Ist ja auch schon ewig dort. Seit 13 Jahren, glaube ich, oder so. Und hat einfach einen guten Job gemacht. Ohne Rebuild da Harden ertradet. War natürlich einer der besten Trades aller Zeiten. Und einfach einen Contender gebaut. Mit beschränktem Budget. Spätestens seit Vertita da ist und halt auch ohne jemals tief, also hohe Lottery-Odds zu haben oder irgendwas, irgendwelche Top-Picks. Das ist, also auf Maury lasse ich gar nichts kommen.
Nein,
seine Philosophie ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich meine, was im Endeffekt umgesetzt wird auf dem Spielfeld, da kann er zwar die Richtung vorgeben, aber das entscheiden ja dann immer noch die Coaches und vor allem die Spieler.
Und er macht also, die Deals halt auch, wenn sie auf den Tisch legen. Das muss man ihm halt auch tatsächlich einfach lassen. Ne? Sei es jetzt der Paul-Deal damals oder dann der Westbrook-Deal. Also zumindest der
geht tut halt alles. Ja. Er tut alles, er geht all in. Mich würde es freuen, wenn er einen Owner hätte, der kein Geizhals ist. Aber gut, kann man nichts ändern. Ich denke, er bleibt. Wie gesagt, hat ja auch noch länger einen Vertrag, hat erst Vertragsverlängerung bekommen, ich glaube letztes Jahr. Und wenn Vertita ihn nach dem Hongkong-China-Debakel nicht abgesägt hat, dann würde es jetzt auch nicht mehr tun. Ja. Also den Deal für Westbrook fand ich ja vor einem Jahr schon nicht gut. Kann man sich hier anhören, die Folge damals bei Jeden Tag NBA, mit dem Deal nicht verstanden. Und es kam jetzt im Endeffekt auch alles genauso, wie ich befürchtet hatte.
Ja, stell dir mal Paul jetzt vor in dem Team, ne?
Genau. Ich glaube halt auch, und das können wir halt unmöglich wissen leider, dass man Paul traden musste wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch.
Und die Frage ist halt, gab's für Alternativen? Das wissen wir nicht, zwischen welchen Deals Maury da jetzt im Endeffekt wählen konnte, aber sich Westbrook reinzuholen und dafür noch drauf zu zahlen, finde ich nicht
Westbrook
gut.
Westbrook wird halt nicht gerade besser altern jetzt die nächste
Zeit. Genau, der wird nicht besser altern. Er war jetzt diese Saison gesundheitlich schon schlechter als erhofft, weil ein großer vermeintlicher Plusfaktor in diesem Deal war ja, dass er mehr zur Verfügung steht als Chris Paul. Sowohl in der Regular Season, als auch in den Playoffs, wo Chris Paul früher oder später irgendwie dann immer verletzt war und Westbrook halt relativ selten, vor allem in der Regular Season halt, dass Harden nicht mehr da so Vollgas geben muss und Westbrook halt da auch mal was übernehmen kann. Als Westbrook dann gut gespielt hat und er der einzige Non-Shooter auf dem Feld war, hat das ja auch funktioniert und die wurden komplett gestaggert und die Rockets haben gewonnen und so. Aber das war ja, wie ihr gerade schon besprochen habt, bei den All-NBA-Teams einfach zu wenig von Westbrook in dieser Regular Season und im Strich war das keine gute Regular Season. Playoffs war eine Katastrophe und der Deal hat sich so jetzt einfach nicht ausgezahlt für die Rockets. Das Ding ist halt nur, sie können es nicht mehr rückgängig machen und sie werden Westbrook wahrscheinlich auch nicht losbekommen, weil er mit dem größten Vertrag in der Liga hat, mit dem Supermax. Der geht noch einige Jahre und ich fand es ja letztes Jahr schon relativ unverständlich, dass man noch Assets abgeben musste, um Westbrook zu bekommen, auch wenn man da bei Paul abgegeben hat. Jetzt würden wahrscheinlich die Thunder, wenn sie Paul abgeben, eher noch Assets dazu bekommen, was dann natürlich, hat Sam Presti irgendwie so ein bisschen die NBA durchgespielt. Also erst sich dafür bezahlen lassen, Westbrook abzugeben und Chris Paul zu bekommen und dann Chris Paul abgeben und da auch nochmal Assets bekommen. Und für Paul George hat er ja auch noch unendlich viel Picks und alles bekommen von den Clippers. Also
das ist unfassbar. Also das ist unfassbar, da passiert ist in dieser Zeit, wenn man sich überlegt, wie das Team noch mit George und Westbrook in den Playoffs ausgeschieden ist und wie wie da so die Umstände waren vom Roster und wie es jetzt aussieht, die Assets, es ist einfach nicht mehr feierlich.
Ja, definitiv. Ja, ich denke, die Rockets werden mit Westbrook da Vorlieb nehmen müssen, es sei denn, sie können ihn gegen einen anderen richtig miesen Deal traden. Gibt's ja noch ein paar in der Liga. John Wall, aber da würde ich anstelle Wizards halt erstmal gucken, ob der nicht vielleicht zufällig ein bisschen besser sogar als Westbrook noch ist oder besser aussieht jetzt in seinem aktuellen Team. Das würde auch einfach besser aussehen für die Wizards, wenn sie da ihren eigenen Spieler wenigstens überbezahlt haben, den eigenen Franchise-Spieler, der noch nie woanders war und so. Dann kann man das ein bisschen besser verkraften, als wenn man sich dann so einen Albatross-Deal per Trade reinholt. Gegen Chris Paul werden sie nicht mehr traden können, das ist klar. Black Griffin habe ich noch als Alternative gesehen.
Echt?
Und das fand ich ganz keinen cool, so schlechten Trade-Vorschlag. Das habe ich im letzten Pod schon ganz kurz erwähnt, weil Griffin bei den Rockets fände ich cool. Die sollten das dann sofort machen, meiner Meinung nach, weil er einfach besser in dem Haaren passt, weil er ein sehr viel besserer Shooter ist als Westbrook.
Och, dass man das auch sagt.
Vor ein paar Jahren
hätte
kein Mensch geglaubt, wenn man gesagt hätte irgendwann, dass Griffin ein viel besserer Shooter als Westbrook ist, dass gar keine Frage ist.
Logisch.
Klar, letzte Saison war er auch richtig mies, aber es waren wenige Spiele und da war auch einfach nicht fit. Aber die Saison davor, der ist extrem gute Saison von Downtown gehabt und ich glaube einfach, dass er ein besserer Shooter ist als Westbrook. Punkt. Den könnte man nicht so ignorieren, wie das die Lakers getan haben jetzt in den Playoffs. Da würde der die Dreier nehmen und halt auch ganz okay treffen, denke ich.
Und es ist halt ein neues Element auch noch für die Offense, ne? Wenn ich mir so vorstelle, so ein Triple Threat am High Post
mit
so einem Griffin, haben die Rockets halt nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit es in die Philosophie passt, aber gerade auch mit Cuttern und so weiter. Also
wenn Griffin halt mal wieder fit sein kann, wäre das richtig geil, weil er könnte dann halt auch mal im Break noch mitlaufen, denke ich, trotz allem. Er könnte vielleicht auch mal wieder als Rollman was machen, nachdem er das halt bei den Pistons jetzt gar nicht mehr gemacht hat. Aber, und auch bei den Clippers zuletzt, da war ja immer der Pick-and-Roll-Ballhändler dann. Völlig crazy, wenn man sich an seine ersten Jahre in der Liga zurück erinnert. Aber er kann halt auch einfach PJ Tucker-mäßig dann in der Corner parken, während Harden sein Ding macht. Das geht auch.
Nur kann dann halt auch mal zum Korb-Team, wenn er einen Kickout bekommt oder halt aggressiv die Defense attackieren.
Ja, also das würde ich wahrscheinlich ausprobieren anstelle von Daryl Morey, wenn die Krankenakte da nicht total furchteinflößend aussieht. Die Frage ist halt nur, warum sollten die Pistons das tun?
Sollten sie nicht. Also fällt mir jetzt eigentlich kein Argument ein für
Detroit. Es könnte halt sein, dass man sich gesundheitlich noch mehr verspricht von Westbrook als von Griffin.
Und das ist jetzt nicht der...
Und ich meine, Westbrook, wenn er einigermaßen fit ist und der Alleinunterhalter ist, dann bringt er zumindest mal noch Zahlen in den Boxscore und vielleicht ein paar Fans in die Halle, wenn man dann irgendwann wieder Fans in die Halle gehen dürfen. Das klappt vielleicht noch eher als mit einem Black Griffin oder mindestens genauso gut. Nachteil ist halt auch, dass die Verträge unterschiedlich lang sind. Hier. Also Griffin hat eine Player Option für 21/22, also übernächste Saison, die wird er natürlich ziehen, die 39 Millionen, die wird er nicht liegen lassen. Und Westbrook läuft noch ein Jahr länger und ist teurer. Also nochmal ein Plus für die Rockets, die würden auch noch Geld sparen. Also ich glaube fast, dass die Rockets da noch irgendwas mitschicken müssten.
Glaube ich auch.
Sofern halt Black Griffin, wie gesagt, gesundheitlich einigermaßen okay aussieht. Und wenn nicht, dann werden sie den Deal nicht machen, weil Westbrook ist wahrscheinlich immer noch sinnvoller in diesem Team und findet Harden auch besser als ein Griffin, der gar nicht mehr spielt.
Mm.
Das ist klar. Westbrook verdient 2022/23 noch 47 Millionen. Der Option, die er natürlich ziehen wird.
Aua.
Ja, das ist tough. Harden übrigens auch, aber der scheint das Geld gerade noch eher wert zu sein, zumindest in der Regular Season. In der zweiten Playoff-Runde dann tendenziell eher auch nicht mehr, wie wir jetzt ja gesehen haben. Ja, andere Alternative wäre halt Harden zu traden, aber
dann
kann man erstens nicht machen. Also es wäre halt, wäre ein verdammt mutiger Move.
Ja, so Maury wäre zuzutrauen zumindest.
Ja, genau. Ja. Das denke ich halt auch irgendwie. So ein bisschen wie der Darren Williams Trade damals oder so. So bevor der Abgesang einstimmt überhaupt auf den Spieler mal noch schnell loswerden. Er hat halt noch 3 Jahre Vertrag und für 100, über 130 Millionen.
Es gibt genug Teams, die lechzen nach so einem echten Superstar.
Die das halt machen würden. Genau. Also da stand auch schon im Raum irgendwie nach Philly. Mhm. Gegen Embiid oder Simmons. Ja. Fände ich anstelle der Sixers geil.
Ja.
Aber es ist halt die Frage, dann haben die Rockets noch Westbrook und dann Simmons oder Westbrook und Embiid. Das kannst du ja auch nicht. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ahnung. Harden zu traden wäre schon ein starkes Stück so als MVP-Kandidat und da müsste dann schon wirklich was zurückkommen für die Rockets, wo sie sagen, das funktioniert mindestens genauso gut und halt auch noch mit Westbrook, weil dem werden wir nicht los. Die nächsten 3 Jahre. Mhm. Das sehe ich überhaupt leider. Also ich sehe es für die Rockets. Also unterm Strich denke ich, Westbrook und Harden werden bleiben, weil man sie nicht traden kann oder will. Und auch sonst denke ich mal, wird es vielleicht, was weiß ich, ein Mid-Level-Deal geben. Irgendein Spieler, der noch reinkommt, verteidigt und Dreier schießt. Ich glaube nicht, dass die Rockets großartig was am Stil ändern werden, auch mit einem neuen Coach. Das hatte ich in der Answering Machine auch schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass da halt ein Ty Lue-Type oder irgendein anderer Ex-Spieler reinkommt, den Westbrook und Harden einigermaßen respektieren und dann wird mehr oder weniger in dem Stil weitergezockt, oder?
Ja, also das Roster gibt's halt auch einfach nicht großartig anders her, muss man auf jeden Fall sagen. Also jetzt irgendwie traditionellen Big Ball kann man sowieso nicht spielen. Und also das Team ist ja so mehr oder weniger schon maximiert.
Ja, das denke ich auch. Also man muss sich dann halt, der Coach, der dann kommt, muss sich dann vielleicht mal noch einen Plan B für die Playoffs einfallen lassen. Ja. Oder man muss in der Regular Season vielleicht mal noch was ausprobieren. Harden muss sich mal überlegen, ob er vielleicht nicht doch mal einen Midrange-Jumper nehmen möchte, wenn es dann um die Wurst geht und er den einfach auch kriegt und kann ihn ja auch einfach treffen. Also das ist nicht die Frage. Er macht es nur einfach überhaupt nicht. Und wenn Westbrook fit ist und man mit 4 Shooter neben ihm spielen kann, dann haben wir auch schon gesehen, dass es funktioniert. Muss man einfach hoffen, dass es nächstes Jahr funktioniert, auch wenn Harden und Westbrook dann wieder ein Jahr älter sind. Also die Championship sehe ich die Rockets jetzt irgendwie nicht mehr gewinnen. Da hätten sie jetzt dieses Jahr so ein bisschen die Chance gehabt. Letztes Jahr hatten sie auch die Chance nach der KD-Verletzung. Das war eigentlich die Chance, haben sie verkackt.
Ja. Wobei eigentlich die Chance war im Grunde eigentlich
0 von 27. Ja. Gut, da war ja Chris Paul verletzt. Ne?
Ja, Game 7.
Ja,
war Game 6 auch schon? Ich glaube auch schon.
Der hätte dann halt auch in den Finals dann gefehlt.
Ja. Wäre der fit gewesen? Ja, wer hätte, wäre Fahrradkette. Ne?
Ja.
Also dann in den Finals, also die wären auch auf jeden Fall verfolgt gewesen.
Die Rockets hatten ihre Chancen,
haben
sie nicht genutzt aus verschiedensten Gründen und ich glaube nicht, dass die Chancen größer werden in Zukunft.
Wenn nicht das erste Team, wo das Fenster dann irgendwann einfach zu ist.
Und dann und es war jetzt auch lang genug offen. Man hat es jetzt noch probiert mit Westbrook, hat nicht geklappt. Man kann es nächstes Jahr nochmal probieren. Es kann immer alles passieren in der NBA und beim Basketball, das haben wir auch oft genug gesehen.
Jetzt gerade wieder.
Ja, und es gibt ja auch noch was, es gibt ja auch noch was zwischen Lottery und Finals, darf man auch nicht vergessen. Aber ich denke, es wird so weitergeritten werden mit den Rockets. Okay, dann sprechen wir noch kurz über die Playoffs. Du kannst nicht mehr so lange, ist dein Bruder schon da? Okay. Nico geht gleich noch mit seinem Bruder was essen, bevor er dann später zurückkommt, wieder 2K zocken und dann Celtics gegen Heat anschauen. Sprechen wir auf jeden Fall hier noch über Lakers gegen Nuggets. Ja, wir haben es gestern immer wieder gesagt, wie krass ist es, dass die Clippers jetzt draußen sind. Also da sind wir immer noch nicht richtig drüber hinweg. Wir hatten uns auch so drauf gefreut, dass wir hier Freitag Game 1 Clippers gegen Lakers schauen können. Nico als ehemaliger Kawhi-Fan und LeBron-Stan und ich natürlich auch. Wir sind uns gestern aber auch einig gewesen, dass wir beide nicht über Lippen bekommen, dass wir für die Lakers routen. Wir routen für LeBron oder freuen uns, wenn er nochmal einen Titel gewinnen kann für seine Legacy. Aber es ist schon komisch jetzt gerade irgendwie alles. Die Lakers sind jetzt der Favorit. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Twitter. Ja. Da haben die Lakers, ich glaube, knapp 60% aller Stimmen bekommen und alle anderen Teams dann halt entsprechend wenig, so 10-15% oder sowas, wer jetzt gerade als Titelfavorit gesehen wird. Ja, die Nuggets sind in den Conference Finals, haben mal wieder einen 1-3 Rückstand aufgeholt, mal wieder ein Game 7 gewonnen.
Standard,
genau. Wir haben das Game vorhin, wie gesagt, vorgezockt. Ich war die Lakers und habe dich da ziemlich abgezogen. Da wir das Spiel eigentlich, haben wir jetzt auch gar nicht gesagt, also für ziemlich realistisch halten gerade. Also wir hatten jetzt relativ wenig dran auszusetzen. Ist jetzt auch kein total innovatives Ding im Vergleich zu 2K20, aber das war auch klar jetzt in der Current Generation. Ich denke, das wird dann erst in der Next Generation mit der neuen Xbox und PlayStation im Spätherbst, Winter, wenn dann 2K21 dafür auch erscheint. Da hoffe ich und stelle ich mir vor, dass das Game nochmal ganz anders wird, aber so war das auf jeden Fall ein solides Game. Und wir haben danach eigentlich beschlossen, dass das ziemlich repräsentativ für die Serie gewesen sein könnte. Oder dass die Lakers das eigentlich ganz gut im Griff haben sollten.
Ja, bauen wir doch unsere Prognose mal auf unsere Erfahrungen von unserem 2K-Spiel gerade auf. Ohne Witz, grundsätzlich fand ich die Probleme, die ich jetzt mal neben meinen fehlenden Skills am Gamepad ankreiden würde, diesen
Magazin. Stimmt, die Steuerung gibt es ein paar kleine Tweaks, das ist nicht so einfach, aber ja.
Neben meinen ausbleibenden Skills haben die Nuggets halt nun mal Schwächen und ich glaube, diese Schwächen hast du halt im Game eben ausgenutzt, das sind aber eben Schwächen, die halt in der Realität auch durchaus gegeben sind und die auch sehr problematisch werden müssten für dieses Team, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar ist das zum einen die Rim Protection, die halt einfach nicht da ist. Also du hast vorher auch nochmal angesprochen, Paul Millsap kann es im Grunde, hat dann aber am Ende auch nicht die Size und ich weiß auch nicht, ob er vielleicht in einer anderen Rolle auch besser aufgehoben wäre in diesem Matchup. Jeremy Grant, okay. Aber natürlich nochmal besser als die Blazers, das ja, defensiv auf jeden Fall, gerade jetzt haben sich ja auch schon nochmal ein bisschen gemacht, seitdem Gary Harris wieder da ist und seit Spiel 3 gegen die Jazz ungefähr sind sie dann doch wieder ein Ticken besser defensiv, aber ich sehe halt nicht, wie dieses Team defensiv LeBron am Drive hindern soll.
Ja.
Und dann sieht es halt düster aus, wenn er mit so viel Purpose spielt, wie in den letzten beiden Serien, was das angeht, dann ist es halt schwer.
Ja, ich denke auch, also wir haben es auch in der Vergangenheit oft genug gesehen, Teams, die keine guten Optionen haben und vor allem nicht nur eine gute Option haben gegen LeBron, sondern am besten gleich mehrere, so wie das halt die Warriors zum Beispiel hatten. Da wird er dann früher oder später einfach freidrehen, auch jetzt in dem Alter noch, und in die Zone marschieren. Und wenn dann auch der Jumper noch dazu fällt, wie wir es jetzt in den Playoffs auch schon mal gesehen haben, dann denke ich, werden wir eine ziemlich gute Serie von LeBron sehen und das wird dann schnell zum Problem. Also gegen die Clippers wäre das einfach noch was ganz anderes gewesen, gegen Kawhi und Paul George, auch Marcus Morris mal ein bisschen, der hat es ja auf Seiten der Celtics damals auch schon ganz gut gemacht gehabt gegen LeBron. Aber die Celtics hatten da damals keinen Paul George und Kawhi Leonard noch in der Hinterhand. Das war dann irgendwann das Problem. Und jetzt hier, du hast gerade schon gesagt, also sie haben ein paar Optionen, aber Millsap ist einfach viel zu langsam. Ist der Einzige, der vielleicht so von der Masse her noch am ehesten dagegen halten könnte. Aber an dem kommt LeBron eigentlich jederzeit vorbei oder Millsap muss ihm halt einen 3 Meter Platz lassen. Grant ist zu dünn, Harris ist zu klein, Porter ist viel zu jung und viel zu schlecht defensiv. Torrey Craig, der ist defensiv schon okay, aber nur weil er ein One-Way-Spieler ist, darf man jetzt da auch nicht überhöhen. Der hat auch gegen Clippers einen super Job gemacht, keine Frage, aber ist halt fucking LeBron James. Und dann gibt's halt auch noch Anthony Davis. Das darf man hier nicht vergessen. Also ich denke auch, dass die Lakers allein aufgrund ihrer Stars da schon ein großes Problem werden für die Nuggets, die ja sowieso schon, wie du auch schon gesprochen hast, defensiv jetzt nicht so super waren. Aber ich glaube halt nach wie vor auch, dass die Clippers sich hauptsächlich selbst geschlagen haben. Bei allem Respekt für die Nuggets. Ja, aber die Clippers haben
ich liebe das Team auch.
Einfach
ich wahnsinnig gerne zu.
Fucking underwhelmed. Also das war einfach katastrophal, was sie da offensiv gemacht haben. Und jetzt kam ja auch noch raus, ich habe mit David direkt nach dem Spiel aufgenommen gehabt, dass es wohl intern noch Querelen gab und Harold und George haben sich irgendwie angeschrien in Spiel 2 oder nach Spiel 2. Und Lou Williams hat auch zu Protokoll gegeben, dass sie das Talent hatten und die Ambitionen hatten, aber einfach nicht die Teamchemie von einem Contender. Und kann ich mir alles sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil jetzt hier nicht die Hobbypsychologen spielen, aber dass ein Kawhi Leonard dann halt auch nicht der Vocal Leader ist, wie jetzt ein LeBron oder so, der dann da den Laden zusammenhält in der Kabine.
Musste halt auch nie sein bisher in seiner Karriere.
Musste
nicht sein.
Ja, und jetzt hat es halt müssen, weil Paul George ist es auch nicht. Und es muss halt vom Star kommen. Also da können halt irgendwelche Rollenspieler erzählen, was sie wollen. Und, weiß nicht.
Marcus Morris kann es versuchen.
Ja, also erster großer Faktor in dieser Serie LeBron und AD natürlich. Wer verteidigt die und wie erfolgreich ist das Ganze? Dann auf Seiten der Nuggets natürlich, Jokic dreht völlig am Rad hier natürlich auch bisher in diesen Playoffs. Der wurde ja teilweise schon ganz gut verteidigt dann von Gobert oder auch Subats hat da immer wieder einen ganz guten Job gemacht. Ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt wieder schwerer hat im Post-Up zu scoren, aber solange seine Jumper halt so trifft und die Dreier halt auch so trifft.
Der wird seine Spiele machen, da würde ich mir auch keine Sorgen machen, also anstelle der Nuggets, der wird liefern, aber aus Sicht der Lakers denke ich mir halt, also AD ist wahrscheinlich ein viel besseres Matchup, gibt's glaube ich nicht defensiv gegen Jokic wahrscheinlich, also Masse technisch ist Jokic da wahrscheinlich halt noch ein bisschen drüber, kann auch mal den Hintern rausschieben und vielleicht, aber eben nicht leicht, und die Lakers haben halt immer einen Buddy, den sie halt auf ihn draufschmeißen können, egal ob Howard oder McGee oder Davis, also sollte keine einfache Serie haben.
Ja, ja, ist halt die Frage, wenn sie im One-on-One verteidigen können, dann hat es halt auch schwerer, seine Pässe anzubringen.
Ja.
Die Clippers haben ihn ja, was teilweise auch unverständlich war, sehr viel gedoppelt und da findet er halt einfach die freien Cutter, als wäre es nichts. Er muss ja nicht mal hingucken und der Ball kommt da auch immer hin, egal ob der dann irgendwie zwischen zwei Defendern oder über den Kopf oder Bounce-Pass oder was auch immer, das zerlegt Jokic einfach komplett. Also wird wichtig sein, ob die Lakers ihn One-on-One verteidigen oder auch mal das Doppel schicken gegen ihn, weil sie ihn dann als Scoring-Threat doch als gefährlich genug ansehen. Zweiter wichtiger Faktor natürlich in der Offense der Nuggets ist Jamal Murray. Der legt jetzt in den Playoffs bisher 27, 5 und 6,5 auf bei krassen Effizienzwerten, krassen Quoten. Also der schießt 49% von Downtown bisher, bei 8 Dreiern pro Spiel knapp. 91% von der Freiwurflinie, über 50% aus dem Feld auch immer noch. Relativ wenig Turnovers und klar, der Durchschnittswert von 27 Punkten pro Spiel ist nicht, weil er jedes Spiel 27 Punkte macht, sondern weil er halt mal 40, 50 macht und dann halt auch mal wieder unter 20. Aber die Lakers haben jetzt nicht die On-Ball-Defender, die die Clippers jetzt hatten. Das muss man jetzt halt auch mal so sagen. Er hat es halt auch gegen Kawhi jetzt gezeigt, mal gegen Paul George, gegen Beverly. Da wäre jetzt ein Bradley wahrscheinlich ganz gut, um ihn On-Ball ein bisschen zu stressen.
Ja, aber das hat man in den letzten beiden Serien auch gesagt mit Bradley. Oh, Lillard, McCollum, wie sollen die verteidigen? Oh, Harden, wie sollen die verteidigen? Und am Ende war Bradley dann jetzt doch nicht so wichtig, wie man vielleicht dachte. Ne?
Ja, das stimmt. Harden hatten sie gut im Griff, aber halt durch Double-Teams.
Ja.
Doublen sie dann
Murray? Aber Murray kann man theoretisch doppeln. Der findet jetzt die Leute nicht so wie Jokic.
Eigentlich auch nicht so wie Harden. Ne? Ja. Ja. Murray macht halt mehr Off-Ball als Harden. Das wird schwieriger.
Ja.
Lillard ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Ja. Lillard war halt auch einfach platt dann, finde ich.
Ja. Auf jeden Fall.
Nach den Seeding Games. Und
die Nuggets sollten auch ein bisschen platt sein mittlerweile.
Nach ja, zwei. Sind sie aber irgendwie nicht. Nee. Das ist halt das Höhentraining in jedem Heimspiel wahrscheinlich.
Jokic sowieso, der zieht halt seine 45 Minuten durch, kein Problem.
Ja, irgendwie schon. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, wie sie Murray verteidigen und was die Nuggets Offense dann damit anfängt, wenn er jetzt gedoppelt wird zum Beispiel. Finden sie dann Antworten oder nicht, so wie die Rockets halt keine gefunden haben auf die konstanten Double Teams gegen James Harden, zumindest dann, wenn es irgendwie eng wurde.
Was müsste denn passieren, dass die Nuggets eine reelle Chance haben, würdest du sagen?
Die Dreier müssen auf jeden Fall fallen, weil in ihren Siegen treffen die Dreier bisher in den Playoffs über 42% ihrer Dreier und in den Niederlagen nur 34%. Und sie sind jetzt auch nicht immer so das High-Volume-Dreier-Team. Vor allem in den Niederlagen haben sie oft nicht geschafft, genügend Dreier auch hochzujagen. Und die Lakers, interessanterweise, es war bei dir übrigens heute auch so bei 2K, es hatte so 7 Dreier-Treffer am Ende, 21 Versuche, glaube ich, oder sowas, einfach zu wenig. Aber die Lakers sind auch gut darin, Dreier wegzunehmen. Das haben wir ja gegen die Rockets schon gesehen. Ja. Die haben ständig irgendwie 50 Dreier-Attempts und dann hatten sie gegen die Lakers mehrere Spiele hintereinander nur noch 30.
Und Spiel 20 zwei, weniger. Ja. In Spiel 2 hatten sie 53 noch und haben trotzdem verloren. Was auch was mir auch jetzt nicht gerade ein gutes Gefühl geben würde aus Sicht der Nuggets. Das heißt ja im Grunde, selbst wenn die Dreier fallen und man ein hohes Volumen hat, heißt das noch nicht, dass man dann zwingend direkt gewinnt.
Genau, und die Nuggets sind jetzt halt eigentlich auch nicht das Dreier-Shooting-Team jetzt wie die Rockets.
Ja.
Da muss Murray auf the Dribble seine Dreier machen und Jokic muss auch ein paar Dreier treffen, weil sonst kommen die gar nicht auf diese Totals. Da haben sie nicht genug Spot-Up-Shooter dafür, die in dem Volumen es bringen können. Das ist auf jeden Fall, wäre sehr wichtig, dass sie halt Dreier bekommen und das kriegen sie wahrscheinlich halt nur, wenn Murray und Jokic gedoppelt werden müssen und die dann halt irgendwie die Bälle rumpingen, bis halt irgendwie einen freien Dreier hochjagt. Ja, was ich noch interessant finde, dass die Lakers in der Regular Season sehr viel erfolgreicher waren gegen die Nuggets, wenn sie Small gespielt haben, als wenn sie Big gespielt haben. Ich hatte in der Answering Machine noch gesagt, ich rechne damit, dass die Lakers wieder mehr Big spielen werden in der Serie gegen die Nuggets. Da gab es tatsächlich eine Frage dann am Ende noch, wenn die Nuggets weiterkommen, denkst du, dass die Lakers mehr Big spielen? Und ich habe ja gesagt.
Zumindest starten werden sie wieder Big.
Genau, ich glaube auch. Und dann, also zumindest wahrscheinlich so wie gegen die Rockets.
Ja.
Und ich traue es Vogel aber auch zu, wenn sich das halt bewahrheitet, dass man, wenn man Morris drauf hat, also AD auf der 5 und dann Morris oder Kuzma neben ihm, wenn das einfach besser funktioniert gegen die Nuggets, dass man dann das auch wieder macht.
Das würde er machen. Ja, hat er jetzt auch zu meinem Verwundern auch tatsächlich dann durchgezogen. Fand ich gut. Er war dann auch rigoros. Er hat gesagt, funktioniert besser, also das war's für McGee und Dwight. Also die werden auf jeden Fall Minuten sehen in diesem Matchup, bin ich mir schon sicher, weil es einfach auch Sinn macht, oft gegen Jokic, könnte ich es mir zumindest auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob man jetzt so radikal komplett small wieder gehen wird, also wie jetzt dann ab Spiel 2 gegen die Rockets komplett im Grunde. Glaube ich nicht, aber würde mich jetzt auch nicht wahnsinnig überraschen.
Ja, ich denke halt auch, das ist halt der Unterschied zu den Rockets. Die haben die auch kaum an die Linie geschickt.
Ja.
Und ich glaube, Jokic kommt immer irgendwie an die Linie
ja.
Mit seinem komischen Spielstil. Und wenn du halt 48 Minuten lang oder ja, 40 Minuten oder was auch immer Jokic dann spielt, AD ihn verteidigen lässt, dann kommt er vielleicht auch in Foul Trouble. Wenn er immer Jokic verteidigen muss und dann noch die Help spielen muss, dann brauchst du ein paar Minuten von Howard und McGee, denke ich, dass die halt dann auch mal zwei, drei Fouls verteilen. Genau, auch mal ein bisschen die Rim Protection ihm abnehmen. Deswegen denke ich auch, man wird erst groß sehen und dann wird Vogel wahrscheinlich adjusten, je nachdem, wie das halt läuft. Aber es ist gut, dass die Lakers da so variabel sind und
theoretisch,
sondern auch in der Praxis dann, ja.
Das war eigentlich der große Vorteil der Clippers, dass man gesagt hat, die können sich eigentlich jedem Spielstil anpassen und haben da keine Probleme. Hat man die ganze Saison gepredigt.
Ja, ne? Also und dann haben sie die komischsten Line-Ups spielen lassen. Ja, da wird man noch lange drüber sprechen. Über diesen Breakdown der Clippers in diesen Playoffs. Ja, es ist halt auch wichtig, dass Rondo dann weiterhin gut spielt, weil wenn die Lakers small spielen müssen, dann muss ja immer ein kleiner Spieler mehr spielen als sonst oder mehr Minuten bekommen. Und das funktioniert halt auch nur, wenn Rondo an seine bisherigen Playoff-Leistungen anknüpfen kann. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr unbedingt was.
Was habt ihr nochmal? Ihr habt sehr getippt, hattet ihr schon, ne? David hat in 6 gesagt, ja, wegen, weil er einfach den Nuggets jetzt mal einen Pluspunkt geben möchte.
Ja.
Finde ich auch berechtigt, weil ich habe es ja auch in beiden Serien, also gegen die Jazz habe ich sie knapp vorne gesehen auch und gegen die Clippers halt chancenlos mehr oder weniger. Also ich glaube, ich habe auch Clippers in 5 getippt. Ja, die haben jetzt natürlich das Gegenteil bewiesen. Trotzdem bleibe ich einfach dabei. Ich sehe nicht, dass die Lakers die Serie verlieren. Auch anders als bei den Clippers. Also auch da habe ich es auch nicht gesehen, muss ich fairerweise sagen. Aber die Clippers sind mir die ganze Saison schon irgendwie nicht ganz so... sie haben mir einfach nicht so imponiert. Und die Lakers wirken sehr gefasst gerade. Da ist ohne Ende Veteranship in dem Team. LeBron wird sich sowas auch... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass LeBron sowas zulässt, so einen Rückstand aufzuholen im Team. Also 3 Spieler am Stück abzugeben. Sehe ich einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Nuggets überhaupt in der Form in die Serie kommen lassen. Deshalb würde ich trotzdem noch mit Lakers in
Frieden. Ja. Also die Nuggets haben jetzt schon in der Teamkonstellation viel gesehen in den Playoffs.
Ja, ja.
Und man darf sie halt nie zu keinem Zeitpunkt unterschätzen. Und das haben die Clippers halt konstant gemacht. Ja. Ich verstehe ja noch, wenn man einmal, also kann ja noch einmal passieren, aber wieso passiert es dann nochmal und nochmal, dass man irgendwie schon 15 Punkte vorne ist und denkt, ja, die haben jetzt in der Tasche, wir haben den Seriensieg und dann lässt man die immer wieder ins Spiel reinkommen. Und das kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das ein LeBron-Team in der Form zulässt. Dazu hat er wiederum schon zu viel gesehen. Der war nicht ohne Grund 8-mal in Folge in Finals. Ja. Murray und Jokic übrigens jetzt schon mit mehr Playoff-Serien-Siegen als Carmelo Anthony in seinen 8 Jahren bei den Nuggets. Jetzt in 2 Jahren.
Stimmt,
weil er halt nur einmal aus der 2. Runde, glaube ich, rausgekommen ist.
Ja. Conference Finals einmal.
Dieser Run mit Billups, genau. Ja. Und sonst immer nur erste Runde und dann war Feierabend.
Mhm.
Und die Nuggets letztes Jahr schon 2. Runde und jetzt Conference Finals. Aber ich sehe die Nuggets mit 0% Chance, diese Serie zu gewinnen.
Ich auch.
Gegen die Clippers war das auch schon der Fall, muss ich auch wirklich zugeben.
Ja.
Aber jetzt sind wir halt nochmal eine Serie schlauer. Mhm. Wir wissen, warum die Nuggets gewonnen haben. Und wir haben halt auch gesehen, dass die Lakers einfach klicken.
Also ja, und die unterschätzen die auch nicht, die Nuggets, glaube ich. Also die haben halt schon so gewirkt, als würden sich jetzt auch auf ihren aktuellen Gegner gerade einstellen und nicht schon an die Clippers in den
Conference. Es gab ja auch Leute, die auf die Rockets gesetzt haben gegen die Lakers. Oder in 7.
Ja.
Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte in 6. Im Endeffekt waren es nur 5.
Ja.
Aber Anthony Davis hat auch in diesen Playoffs legt 29, 11 und 4 auf bei einem Offensivrating von 130. Insane. Also
130 ist...
Ja. LeBron lässt sich auch nicht lumpen. 28, 11 und 9, Offensivrating von 121. Ja, und das ist halt, er macht ja viel mehr Ballhandling, deswegen auch viel mehr Turnovers.
Und
deswegen
solide Defense wieder.
Und von der Defense, die Defense ist da natürlich noch gar nicht berücksichtigt bei diesen Statlines, logischerweise. Also, die zwei, wenn die annähern und so weiter spielen, und ich sehe halt keinen Grund, wieso sie gegen die Nuggets ist auf einmal...
Gerade da nicht.
Ja, genau.
Ja.
Ich hatte Lakers in 6 gesagt, eigentlich würde ich Lakers in 5 sagen, ein Spiel gebe ich den Nuggets schon. Ich hatte aus Respekt, hätte ich jetzt noch ein Spiel drauf getan, einfach weil...
Ich habe Respekt vor den Nuggets.
Ja.
Ich mag das immer total gerne. Ich würde es ihnen auch gönnen, aber sehe ich einfach nicht. Also,
Nee. Ich sag's jetzt auch, Lakers in 5. Also, bei aller Liebe. Das wäre irgendwie irrational, den Nuggets
2 zu geben. Ja, eben, das sehe ich halt auch so. Ja, es ändert ja nichts an dem jetzigen Matchup, dass sie jetzt vorher nach Rückständen zurückgekommen sind.
Ich habe die per 36 Stats vorgelesen gerade. Aber es ändert eigentlich nichts. LeBron 27, 10, 9. Davis hat 28, 11, 4 anstatt 29, 11, 4. Ja. Also, Statlines sind gut. Wenn du uns nichts mehr dazu hast, dann würde ich sagen, wir sind gespannt auf diese Serie. Heute Nacht gibt's erstmal Heat gegen Celtics. Das sparen wir uns jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele den Pod jetzt noch hören, bevor die Serie heute Nacht losgeht. Und wir wollen auch gucken, dass wir noch einen Pod aufnehmen dann nach dem morgigen Spiel. Was ist dein Tipp?
Celtics in 6.
Ja, du hattest ja von Anfang an auf die Celtics in den Eastern Conference Finals gesetzt, wie du noch schon mal im Pod gesagt hast. Bin gespannt, die Heat haben das erste Spiel gewonnen. Von daher ist es jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannender vielleicht, aber für die Celtics heute Nacht war der ja auch must win, weil ja, die 0-2 hinten liegen, dann wird es schwierig.
Was sind es, 90%?
Ich glaube 87 waren es vor diesen Playoffs oder so, hatte ich irgendwie im Kopf. Kann sein. Ja. Ist mittlerweile
sieht auf jeden Fall verdammt schlecht aus.
Sieht verdammt schlecht aus, wenn man 0-2 hinten liegt. Ja. Richtig. Gut, Nico, dann vielen Dank dir. Ich entlasse dich jetzt. Du darfst dich mit deinem Bruder treffen und essen gehen. Später freue ich mich dann noch auf ein paar 2K-Games. Ich werde auch nochmal einen Pod aufnehmen, wo es mehr um NBA 2K21 geht für die Current Gen. Da kann ich dann auch nochmal ein Exemplar für die Xbox One verlosen. Mamba Edition. Ich muss mir da noch überlegen, was ich genau machen werde und wie auch genau diese Verlosung aussehen wird. Bis dahin dürft ihr gerne weiterhin supporten und zwar auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Ich habe nämlich auch einen neuen Supporter dazu bekommen. Da gibt es natürlich auch noch einen Shoutout. Ihr habt da ja 3 Pakete zur Auswahl, wie ihr mich unterstützen könnt, dass dieses Projekt auch langfristig bestehen kann. Und zwar das Bankspieler-Paket, das Starter-Paket und das All-Star-Paket. Und der Tim Freiensehner hat sich für das Bankspieler-Paket entschieden. Vielen Dank dir für deinen Support hier für jeden Tag NBA. Jeder, der mich supportet, stellt ein Stück weit sicher, dass es diesen Podcast noch länger geben kann. Auch nach Ablauf dieser Saison, Offseason, werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Dann muss ich mal gucken, wie viel Supporter ich eben habe und ob ich mir das finanziell noch leisten kann, jeden Tag so viel Zeit in jeden Tag NBA zu stecken. Und es gibt natürlich auch einen Shoutout hier, wie ihr gerade gehört habt. Also danke nochmal dafür, danke fürs Zuhören, danke dir, Nico, und bis morgen.